Robert E. Howard. Conan, die scharlachrote Zitadelle. Erster Teil. Kapitel 1.
Sie haben den Löwen auf Shamus-Ebene gefangen. Sie beschwerten seine Glieder mit einer Eisenkette. Sie schrien laut im Trompetenstoß. Sie riefen: Der Löwe ist endlich im Käfig. Wehe den Städten am Fluss und in der Ebene, wenn der Löwe jemals wieder auf die Pirsch geht. Alte Ballade.
Das Gebrüll der Schlacht war verklungen. Der Siegesschrei mischte sich mit den Schreien der Sterbenden. Wie buntes Laub nach einem Herbststurm lagen die Gefallenen auf der Ebene. Die untergehende Sonne schimmerte auf polierten Helmen, vergoldeten Kettenhemden, silbernen Brustpanzern, zerbrochenen Schwertern und den schweren königlichen Falten seidener Standarten, die in einer Lache aus geronnenem Karmesin lagen. In stillen Haufen lagen die Kriegspferde und ihre stahlgekleideten Reiter, deren wehende Mähnen und wehende Federn ebenfalls von der roten Flut befleckt waren. Um sie herum und zwischen ihnen, wie die Wogen eines Sturmes, lagen aufgeschlitzte und zertrampelte Körper in stählernen Mützen und ledernen Hemden, Bogenschützen und Pikeniere. Die Olifanten ließen in der ganzen Ebene eine Triumphfanfare erklingen und die Hufe der Sieger knirschten in den Brustkörben der Besiegten, als sich die versprengten, leuchtenden Reihen wie die Speichen eines glitzernden Rades zu der Stelle zusammenzogen, an der der letzte Überlebende noch einen ungleichen Kampf führte. An jenem Tag hatte Conan, König von Aquilonia, gesehen, wie die Besten seiner Ritterschaft in Stücke geschlagen, zerschmettert und in die Ewigkeit gefegt wurden. Mit 5000 Rittern hatte er die südöstliche Grenze Aquiloniens überquert und war in die grasbewachsenen Weiden von Ophir geritten, wo er seine ehemaligen Verbündeten, König Amalrus von Ophir, mit den Heeren von Strabonus, dem König von Kott, gegen ihn aufmarschieren sah. Zu spät hatte er die Falle erkannt. Alles, was ein Mann tun konnte, hatte er mit seinen 5000 Reitern gegen die 30.000 Ritter, Bogenschützen und Speerträger der Verschwörer getan. Ohne Bogenschützen oder Infanterie hatte er seine gepanzerten Reiter gegen das entgegenkommende Heer geschleudert, hatte die Ritter seiner Feinde in ihren glänzenden Kettenhemden vor seinen Lanzen zu Boden gehen sehen, hatte die gegnerische Mitte in Stücke gerissen und die aufgerissenen Reihen kopfüber vor sich hergetrieben, nur um sich in einem Schraubstock gefangen zu sehen, als die unversehrten Flanken näher kamen. Strabonus, schemitische Bogenschützen, hatten unter seinen Rittern Verwüstung angerichtet, indem sie sie mit Pfeilen durchlöcherten, die jede Spalte in ihren Rüstungen fanden, und die Pferde niederschossen, während die kotischen Pikeniere herbeieilten, um die gefallenen Reiter aufzuspießen. Die gepanzerten Lanzenreiter der aufgeriebenen Mitte hatten sich neu formiert, verstärkt durch die Reiter der Flanken und griffen immer wieder an, um das Feld durch ihre schiere Zahl zu überrennen. Die Aquilonier waren nicht geflohen, sondern auf dem Feld gestorben. Und von den 5000 Rittern, die Conan nach Süden gefolgt waren, hatte nicht einer das Feld lebend verlassen. Und nun stand der König selbst inmitten der aufgeschlitzten Körper seiner Truppe, mit dem Rücken gegen einen Haufen toter Pferde und Männer. Ophirische Ritter in vergoldeten Ketten sprangen mit ihren Pferden über die Leichenberge und schlugen auf die einsame Gestalt ein. Gedrungene Schemiten mit blau-schwarzen Bärten und dunkelgesichtige, kottische Ritter umringten ihn zu Fuß. Das Klirren des Stahls wurde ohrenbetäubend. Die schwarz gekleidete Gestalt des westlichen Königs ragte zwischen seinen wimmelnden Feinden hervor und teilte Schläge aus wie ein Metzger mit seinem großen Hackbeil. Reiterlose Pferde rasten über das Feld. Um seine eisenbeschlagenen Füße bildete sich ein Ring aus zerfetzten Leichen. Seine Angreifer wichen keuchend und wutentbrannt vor seiner verzweifelten Grausamkeit zurück. Die schreienden, fluchenden Reihen ritten nun die Fürsten der Eroberer. Strabonus mit seinem breiten, dunklen Gesicht und den listigen Augen. Amalrus, schlank, wählerisch, heimtückisch und gefährlich wie eine Kobra. Und der magere Geier, Zutter Janti, der nur mit einem seidenen Gewand bekleidet war und dessen große schwarze Augen aus seinem Gesicht funkelten, das dem eines Raubvogels glich. Von diesem kottischen Zauberer erzählte man sich düstere Geschichten. Krausköpfige Frauen in den nördlichen und westlichen Dörfern erschreckten ihre Kinder mit seinem Namen, und aufsässige Sklaven wurden schneller als mit der Peitsche zur Unterwerfung gebracht, wenn man ihnen drohte, sie an ihn zu verkaufen. Die Menschen sagten, dass er eine ganze Bibliothek mit dunklen Werken besaß, die in die Häute von lebenden menschlichen Opfern gebunden waren, und dass er in namenlosen Gruben unterhalb des Hügels, auf dem sein Palast stand, mit den Mächten der Finsternis Handel trieb und schreiende Sklavinnen gegen unheilige Geheimnisse eintauschte. Er war der wahre Herrscher von Kott. Jetzt grinste er düster, als die Könige sich in sicherer Entfernung von der grimmigen, eisenbeschlagenen Gestalt zurückzogen, die zwischen den Toten auftauchte. Vor den wilden blauen Augen, die mörderisch unter dem zerfurchten, verbeulten Helm hervorblitzten, schreckten die kühnsten zurück. Conans düsteres, vernarbtes Gesicht war noch düsterer vor Leidenschaft. Seine schwarze Rüstung war zerfetzt und blutbespritzt. Sein großes Schwert war rot bis auf den Griff. In diesem Kampf war der Anschein von Zivilisation verblasst. Es war ein Barbar, der seinen Eroberern gegenüberstand. Conan war von Geburt an ein Chimäria, einer jener wilden, launischen Bergbewohner, die in ihrem düsteren, wolkenverhangenen Land im Norden lebten. Seine Sage, die ihn auf den Thron von Aquilonia geführt hatte, war die Grundlage für einen ganzen Zyklus von Heldengeschichten. Nun hielten die Könige Abstand und Strabonus forderte seine chemitischen Bogenschützen auf, ihre Pfeile aus der Ferne auf den Feind zu schleudern. Seine Hauptleute waren wie reifes Korn vor dem Breitschwert des Chimärias gefallen und Strabonus, der seine Ritter wie seine Münzen geizte, schäumte vor Wut. Doch Zotta schüttelte den Kopf.
»Fangt ihn lebendig.«
»Das ist leicht gesagt«, knurrte Strabonus, weil er befürchtete, dass der schwarz gekleidete Riese sich durch die Speerer einen Weg zu ihnen bahnen könnte. »Wer kann einen menschenfressenden Tiger lebendig fangen?« »Bei Ishtar. Seine Ferse sitzt auf den Hälsen meiner besten Schwertkämpfer.« Es hat 7 Jahre und haufenweise Gold gekostet, jeden von ihnen auszubilden. Und jetzt liegen sie da wie Drachenfleisch. Pfeile, sage ich.
Noch einmal. Nein,
schnappte Zutta und schwang sich von seinem Pferd herunter. Er lachte eiskalt.
Hast du noch nicht gelernt, dass mein Geist mächtiger ist als jedes Schwert?
Er schritt durch die Reihen der Pikeniere und die Riesen in ihren Stahlmützen und Kettenhemden wichen ängstlich zurück, um nicht die Röcke seines Gewandes zu berühren. Auch die gefiederten Ritter machten ihm rasch Platz. Er schritt über die Leichen und stand dem grimmigen König gegenüber. Die Heerscharen beobachteten ihn in gespanntem Schweigen und hielten den Atem an. Die schwarz gepanzerte Gestalt ragte bedrohlich über die hagere, in Seidengewänder gehüllte Gestalt. Das triefende, raue Schwert schwebte in der Luft.
»Ich biete dir das Leben an, Conan«, sagte Zotha, wobei ein grausames Lachen in seiner Stimme mitschwang.
»Ich biete dir den Tod, Zauberer«, knurrte der König, und mit eisernen Muskeln und grimmigem Hass im Rücken schwang er sein großes Schwert, um Zothas schlanken Oberkörper in zwei Hälften zu zerteilen. Doch noch während die Heerscharen aufschrien, schritt der Zauberer ein, zu schnell, als dass das Auge folgen konnte, und legte scheinbar nur eine offene Hand auf Conans linken Unterarm, von dessen groben Muskeln das Kettenhemd abgetrennt worden war. Die pfeifende Klinge wich von ihrem Weg ab und der gepanzerte Riese stürzte schwer zu Boden und blieb regungslos liegen. Zotha lachte leise.
»Hebt ihn auf und fürchtet euch nicht. Die Fänge des Löwen sind gezogen.«
Die Könige zogen sich zurück und starrten ehrfürchtig auf den gefallenen Löwen. Conan lag steif wie ein Toter da, aber seine Augen blickten weit aufgerissen und loderten voll hilfloser Wut.
»Was habt ihr mit ihm gemacht?« fragte Amalrus beunruhigt.
Zotha zeigte einen breiten Ring mit einem seltsamen Muster an seinem Finger. Er drückte seinen Finger zusammen und auf der anderen Seite des Rings ragte ein winziger Stahlzahn wie eine Schlangenzunge hervor.
»Er ist in den Saft des Purpurlotus getränkt, der in den von Geistern heimgesuchten Sümpfen des südlichen Stygia wächst«, sagte der Magier. »Seine Berührung bewirkt eine vorübergehende Lähmung. Legt ihn in Ketten und schafft ihn in einen Wagen. Die Sonne geht unter und es wird Zeit, dass wir uns auf den Weg nach Korshimisch machen.«
Strabonus wandte sich an seinen General Abanus.
»Wir kehren mit den Verwundeten nach Korshimisch zurück. Nur ein Trupp der königlichen Kavallerie wird uns begleiten. Ihr habt den Befehl, im Morgengrauen zur aquilonischen Grenze zu marschieren und die Stadt Shamar einzunehmen. Die Ophiren werden euch auf dem Marsch mit Lebensmitteln versorgen. Wir werden so schnell wie möglich mit Verstärkung zurückkommen.«
So schlug das Heer mit seinen stahlumhüllten Rittern, seinen Pikenieren, Bogenschützen und Lagerdienern sein Feldlager auf den Wiesen in der Nähe des Schlachtfeldes auf. Und durch die sternenklare Nacht ritten die beiden Könige und der Zauberer, der größer war als alle Könige, inmitten der glitzernden Palasttruppen und begleitet von einer langen Reihe von Streitwagen, die mit Verwundeten beladen waren, zur Hauptstadt von Strabonus. In einem dieser Wagen lag Conan, der König von Aquilonia, mit Ketten beschwert, den Geruch der Niederlage im Mund und mit der blinden Wut eines gefangenen Tigers in seiner Seele. Das Gift, das seine mächtigen Glieder zur Hilflosigkeit hatte erstarren lassen, lähmte nicht seinen Verstand. Während der Streitwagen, in dem er lag, über die Wiesen polterte, kreiste sein Bewusstsein wahnsinnig über seine Niederlage. Amalrus hatte einen Abgesandten geschickt, der ihn um Hilfe gegen Strabonus bat, der, wie er sagte, sein westliches Gebiet verwüstete, das wie ein spitzer Keil zwischen den Grenzen von Aquilonia und dem riesigen südlichen Königreich Kott lag. Er verlangte nur 1000 Reiter und die Anwesenheit von Conan, um seine demoralisierten Untertanen zu beruhigen. Conan fluchte jetzt im Geiste. In seiner Großzügigkeit war er mit der fünffachen Zahl gekommen,
die der verräterische Monarch verlangt hatte. In gutem Glauben war er nach Ophir geritten und hatte sich den vermeintlichen Rivalen, die sich gegen ihn verbündet hatten, entgegengestellt. Tapferkeit, dass sie ein ganzes Heer aufgeboten hatten, um ihm und seinen 5000 eine Falle zu stellen. Eine rote Wolke verdeckte seine Sicht. Seine Adern schwollen vor Wut an und in seinen Schläfen pochte es wie verrückt. In seinem ganzen Leben hatte er noch nie einen größeren und hilfloseren Zorn erlebt. In rasanten Szenen zog das Schauspiel seines Lebens flüchtig vor seinem geistigen Auge vorbei. Ein Panorama, in dem sich schemenhafte Gestalten bewegten, die er selbst in vielen Gestalten und Zuständen war. Ein hautbekleideter Barbar, ein Söldner mit Hornhelm und Schuppenpanzer, ein Korsar in einer drachenbewehrten Galeere, die eine purpurne Spur aus Blut und Plünderung entlang der südlichen Küste zog, ein Heerführer in poliertem Stahl auf einem sich aufbäumenden schwarzen Streitross, ein König auf einem goldenen Thron, über dem das Löwenbanner wehte, mit einer Schar fröhlich gestimmter Höflinge und knienender Damen. Doch immer wieder ließ das Rumpeln und Poltern des Wagens seine Gedanken in wahnsinniger Monotonie um den Verrat von Amalrus und die Zauberei von Zotta kreisen. Die Adern in seinen Schläfen platzten fast und die Schreie der Verwundeten in den Streitwagen erfüllten ihn mit grimmiger Genugtuung. Noch vor Mitternacht überquerten sie die ophirische Grenze und im Morgengrauen erhoben sich die Türme von Korschemisch, rosig schimmernd am südöstlichen Horizont. Das war die Burg von Zotta. Nur eine schmale, mit Marmor gepflasterte Straße, die von schweren Eisentoren geschützt wurde, führte zu ihr hinauf, wo sie den Hügel krönte, der die Stadt überragte. Die Flanken des Hügels waren zu steil, um sie anderswo zu erklimmen. Von den Mauern der Zitadelle aus konnte man auf die breiten, weißen Straßen der Stadt hinunterschauen, auf Moscheen und Minaretten, Geschäfte, Tempel, Herrenhäuser und Märkte. Man konnte auch auf die Paläste des Königs hinunterblicken, die in weiten Gärten mit hohen Mauern und einer üppigen Fülle von Obstbäumen und Blüten lagen, durch die künstliche Bäche plätscherten und silberne Springbrunnen unaufhörlich sprudelten. Über allem thronte die Zitadelle, wie ein Kondor, der sich über seine Beute beugt und seinen eigenen dunklen Gedanken nachhängt. Die mächtigen Tore zwischen den riesigen Türmen der äußeren Mauer öffneten sich und der König ritt zwischen Reihen glitzernder Speerträger in seine Hauptstadt, während 50 Trompeten zum Gruß bliesen. Doch keine Menschenmenge strömte durch die weiß gepflasterten Straßen, um dem Eroberer Rosen vor die Hufe zu werfen. Strabonus war mit der Nachricht von der Schlacht vorausgeeilt. Und das Volk, das sich gerade zu seinen täglichen Beschäftigungen aufgerafft hatte, staunte nicht schlecht, als es seinen König mit einem kleinen Gefolge zurückkehren sah. Conan, in dessen Adern wieder das Leben pulsierte, reckte seinen Hals vom Boden des Wagens, um die Wunder dieser Stadt zu betrachten, die die Menschen die Königin des Südens nannten. Er hatte gedacht, dass er eines Tages an der Spitze seiner stahlgekleideten Schwadronen durch die goldverzierten Tore reiten würde, während das große Löwenbanner über seinem behelmten Haupt wehte. Stattdessen wurde er in Ketten gelegt, seiner Rüstung beraubt und wie ein gefangener Sklave auf den bronzenen Boden des Wagens seines Eroberers geworfen. Ein teuflischer Spott erhob sich über seine Wut, aber für die aufgeregten Soldaten, die den Wagen lenkten, klang sein Lachen wie das Murren eines brüllenden Löwen. Kapitel 2
Glänzende Hülle einer veralteten Lüge, Fabel des göttlichen Rechts. Ihr habt eure Kronen durch das Erben erlangt, doch Blut war der Preis für meine. Den Thron, den ich mit Blut und Schweiß gewann, werde ich nicht verkaufen für das Versprechen von Tälern voller Gold oder die Drohung mit den Hallen der Hölle. Die Straße der Könige.
In der Zitadelle, in einer Kammer mit einer gewölbten Decke aus behauenem Stahl und mit seltsamen dunklen Juwelen, schimmernden Türbögen, fand eine seltsame Versammlung statt. Conan von Aquilonia, dessen riesige Gliedmaßen mit Blut aus nicht verbundenen Wunden übersät waren, stand seinen Entführern gegenüber. Zu seinen beiden Seiten stand ein Dutzend schwarzer Riesen, die ihre langstieligen Äxte umklammerten. Vor ihm stand Zotta, und auf Divanen saßen Strabonus und Almalrus in Seide und Gold, die von Juwelen glänzten, während nackte Sklavenjungen neben ihnen Wein in Bechern aus einem einzigen Saphir schenkten. In starkem Kontrast dazu stand Conan, grimmig, blutverschmiert, nackt bis auf einen Lederschurz, mit Fesseln an seinen mächtigen Gliedern und blauen Augen, die unter seiner schwarzen Mähne hervorblitzten, die über seine niedrige, breite Stirn fiel. Er beherrschte die Szene und verwandelte den Pomp der Eroberer durch die schiere Lebendigkeit seiner urgewaltigen Erscheinung in Flitter. Und die Könige in ihrem Stolz und in ihrer Pracht waren sich dessen in ihrem verborgenen Herzen bewusst und fühlten sich nicht wohl. Nur Zotta war nicht beunruhigt.
»Unsere Wünsche sind schnell ausgesprochen, König von Aquilonia«, sagte Zotta. »Es ist unser Wunsch, unser Reich zu vergrößern.«
»Und so wollt ihr mein Reich beschmutzen«, schnarrte Conan. »Was bist du denn anderes als ein Abenteurer, der eine Krone an sich riss, auf die er nicht mehr Anspruch hat als jeder andere umherziehende Barbar?« parierte Almalrus. »Wir sind bereit, dir eine angemessene Entschädigung anzubieten.«
»Entschädigung?«
Aus Conans mächtiger Brust ertönte ein tiefes Lachen.
»Der Preis für Niedertracht und Verrat. Ich bin ein Barbar, also soll ich mein Königreich und mein Volk für mein Leben und euer dreckiges Gold verkaufen? Wie seid ihr zu eurer Krone gekommen? Du und dieses schwarzgesichtige Schwein neben dir. Deine Väter haben gekämpft und gelitten und dir ihre Kronen auf goldenen Tellern überreicht. Was ihr geerbt habt, ohne einen Finger krumm zu machen, außer ein paar Brüder zu vergiften, dafür habe ich gekämpft. Du sitzt auf Satin und trinkst Wein, für den das Volk geschwitzt hat, und redest von göttlichen Rechten der Souveränität. Ach! Ich bin aus dem Abgrund der nackten Barbarei auf den Thron geklettert und dabei habe ich mein Blut genauso frei vergossen wie das anderer. Wenn einer von uns das Recht hat, über die Menschen zu herrschen, bei Chrom, dann bin ich es. Wie habt ihr euch als meine Meister bewiesen? Ich fand Aquilonia in der Gewalt eines Schweins wie dir, eines, das seine Ahnenreihe tausend Jahre lang zurückverfolgen konnte. Das Land wurde von den Kriegen der Baronen zerrissen und das Volk stöhnte unter seiner Unterdrückung und Besteuerung. Heute wagt es kein aquilonischer Adliger mehr, die bescheidensten meiner Untertanen zu misshandeln, und die Steuern des Volkes sind so niedrig wie nirgendwo sonst auf der Welt. Was ist mit dir? Dein Bruder Almalrus hält die östliche Hälfte deines Reiches und widersetzt sich dir. Und du, Strabonus, deine Soldaten belagern schon jetzt die Burgen von mehr als einem Dutzend rebellischer Barone. Die Menschen in euren beiden Königreichen werden durch tyrannische Steuern und Abgaben in den Boden gestampft. Und ihr wollt meine plündern. Befreie meine Hände, und ich werde diesen Boden mit deinem Hirn bestreichen.«
Zotta grinste düster, als er die Wut seiner königlichen Gefährten sah.
»All das, so wahr es auch sein mag, ist nebensächlich.
Unsere Pläne gehen euch nichts an. Eure Verantwortung endet, wenn ihr dieses Pergament unterschreibt, das eine Abdankung zugunsten von Prinz Arpello von Pelia ist. Wir werden dir Waffen, Pferde und 5000 goldene Lunas geben und dich zur Ostgrenze eskortieren.
Ihr lasst mich dort zurück, wo ich war, als ich nach Aquilonia ritt, um in ihren Armeen zu dienen, nur mit der zusätzlichen Last des Namens eines Verräters.
Conans Lachen war wie das tiefe, kurze Bellen eines Wolfs.
Apello, was? Ich hatte diesen Schlechter von Pelia schon lange in Verdacht. Kannst du nicht einmal offen und ehrlich stehlen und plündern, sondern brauchst eine Ausrede, und sei sie noch so dünn. Apello behauptet, eine Spur von königlichem Blut zu haben, also benutzt du ihn als Vorwand für Diebstahl und als Satrap, um zu herrschen. Du wirst mir als Erster in der Hölle begegnen.
Du bist ein Narr, rief Almalrus aus.
Du bist in unseren Händen und wir können uns nach Belieben sowohl deine Krone als auch dein Leben nehmen.
Conans Antwort war weder königlich noch würdevoll, sondern ein typischer Instinkt des Mannes, dessen barbarische Natur nie in seiner übernommenen Kultur überwunden worden war. Er spuckte Almalrus direkt in die Augen. Der König von Ophir sprang mit einem Schrei empörter Wut auf und griff nach seinem schlanken Schwert. Er zog es und stürzte sich auf den Chimerier, aber Zotta ging dazwischen.
Wartet, Majestät, dieser Mann ist mein Gefangener.
Zur Seite, Zauberer, schrie Almalrus, wütend über das Blitzen in den blauen Augen des Chimeriers.
Zurück, sage ich,
brüllte Zotta, der zu furchtbarem Zorn entbrannt war. Seine schlanke Hand kam aus seinem weiten Ärmel und schleuderte einen Staubregen in das verzerrte Gesicht des Ophiren. Almalrus schrie auf und taumelte zurück, wobei er die Augen zuhielt und ihm das Schwert aus der Hand fiel. Er ließ sich schlaff auf den Divan fallen, während die kurtianischen Wachen ungerührt zusahen und König Strabonus eilig einen weiteren Kelch Wein hinunterstürzte und ihn mit zitternden Händen festhielt. Almalrus ließ die Hände sinken und schüttelte heftig den Kopf, während der Verstand langsam in seine grauen Augen zurücksickerte.
»Ich bin blind geworden«, knurrte er. »Was hast du mit mir gemacht, Zauberer?«
»Das war nur eine Geste, um dich davon zu überzeugen, wer der wahre Meister ist«,
schnauzte Zotta, ließ die Maske seiner förmlichen Verstellung fallen und enthüllte seine nackte, böse Natur.
»Strabonus hat seine Lektion gelernt. Lass du deine lernen. Es war nur der Staub, den ich in einer stygischen Gruft gefunden habe, den ich dir in die Augen schleuderte. Muss ich euch noch einmal die Augen auspusten, werde ich euch für den Rest eures Lebens in der Dunkelheit herumtappen lassen.«
Almalrus zuckte mit den Schultern, lächelte verschmitzt und griff nach einem Kelch, um seine Wut und Angst zu überspielen. Als geschickter Diplomat war er schnell wieder bei Besinnung. Zotta drehte sich zu Conan um, der während des Vorfalls unerschütterlich dagestanden hatte. Auf die Geste des Zauberers hin hielten die Schwarzen ihren Gefangenen fest und führten ihn hinter Zotta her, der den Weg aus der Kammer durch ein gewölbtes Tor in einem gewundenen Korridor wies, dessen Boden aus vielfarbigen Mosaiken bestand. Die Mauern mit Goldgewebe und silbernen Ziselierungen verziert waren und von dessen gewölbter Decke goldene Räuchergefäße herabhingen, die den Korridor mit träumerisch duftenden Wolken erfüllten. Sie bogen in einen kleineren Korridor ein, der mit schwarzem Metall und schwarzer Jade verziert war, düster und furchterregend, und der an einer Messingtür endete, über deren Bogen ein menschlicher Schädel grausam grinste. An dieser Tür stand eine fette,
abstoßende Gestalt, an der ein Schlüsselbund baumelte. Zotas, oberster Eunuch, Shukeli, über den grausame Geschichten geflüstert wurden. Ein Mann, bei dem eine bestialische Lust an der Folter den Platz der gewöhnlichen menschlichen Leidenschaften einnahm. Die Messingtür führte zu einer schmalen Treppe, die sich bis in die Tiefen des Hügels zu winden schien, auf dem die Zitadelle stand. Die Gruppe ging die Treppe hinunter und blieb schließlich an einer Eisentür stehen, deren Wucht unnötig schien. Offensichtlich führte sie nicht nach draußen, aber sie war so gebaut, als ob sie den Schlägen von Mangonen und Ramböcken standhalten würde. Shukeli öffnete sie, und als er das schwere Tor zurückschwang, bemerkte Conan die offensichtliche Unruhe unter den schwarzen Riesen, die ihn bewachten. Auch Shukeli schien nicht ganz frei von Unruhe zu sein, als er in die Dunkelheit dahinter spähte. Hinter der großen Tür befand sich eine zweite Barriere aus schweren Gitterstäben. Sie war mit einem ausgeklügelten Bolzen befestigt, der kein Schloss hatte und nur von außen bedient werden konnte. Dieser Bolzen schoss zurück, das Gitter glitt in die Wand. Sie traten hindurch und gelangten in einen breiten Korridor, dessen Boden, Wände und gewölbte Decke aus massivem Stein zu bestehen schien. Conan wusste, dass er sich weit unter der Erde befand, sogar unterhalb des Hügels selbst. Die Dunkelheit drückte auf die Fackeln der Gardisten wie ein fühlendes, lebendiges Wesen. Sie machten den König an einem Ring in der Steinmauer fest. Über seinem Kopf, in einer Nische in der Mauer, stellten sie eine Fackel auf, sodass er in einem schummrigen Halbrund aus Licht stand. Die Schwarzen hatten es eilig, wegzukommen. Sie murmelten untereinander und warfen ängstliche Blicke in die Dunkelheit. Zotta winkte sie hinaus, und sie stürmten durch die Tür, als hätten sie Furcht, dass die Dunkelheit greifbare Gestalt annehmen und ihnen in den Rücken fallen könnte. Zotta drehte sich zu Conan um, und der König bemerkte mit Unbehagen, dass die Augen des Zauberers im Halbdunkel leuchteten und dass seine Zähne den Reißzähnen eines Wolfes ähnelten, die im Schatten weiß schimmerten.
»Und so lebe wohl, Baba«, spottete der Zauberer. »Ich muss nach Shammar und zur Belagerung reiten. In 10 Tagen werde ich mit meinen Kriegern in deinem Palast in Tamar sein. Welchen Gruß soll ich deinen Frauen ausrichten, bevor ich ihre zarten Häute abziehe, um auf ihnen die Triumphe von Zotta Yanti aufzuschreiben?« Conan antwortete mit einem scharfen, chimärischen Fluch, der einem normalen Mann das Trommelfell zersprengt hätte, und Zotta lachte dünn und zog sich zurück. Conan konnte durch die dicken Gitterstäbe einen Blick auf seine geiergleiche Gestalt erhaschen, als er durch das Gitter nach draußen schlich. Dann krachte die schwere Außentür und Stille senkte sich wie ein Sarg. Kapitel 3.
Der Löwe schritt durch die Hallen der Hölle. Auf seinem Weg fielen grimmige Schatten von so mancher bewegten, namenlosen Gestalt. Ungeheuer mit triefenden, aufgerissenen Mäulern. Die Finsternis erzitterte vor Schreien und Gebrüll, als der Löwe durch die Hallen der Hölle schritt. Alte Ballade.
König Conan prüfte den Ring in der Wand und die Kette, die ihn fesselte. Seine Glieder waren frei, aber er wusste, dass seine Fesseln selbst seine eisernen Kräfte überstiegen. Die Glieder der Kette waren so dick wie seine Daumen und saßen an einem Stahlband um seine Taille, das so breit wie seine Hand und einen halben Zoll dick war. Das schiere Gewicht seiner Fesseln hätte einen weniger starken Mann vor Erschöpfung erschlagen. Die Schlösser, die Band und Kette zusammenhielten, waren so massiv, dass ein Vorschlaghammer sie kaum hätte durchschlagen können. Was den Ring anging, so ging er offensichtlich durch die Mauer hindurch und ankerte auf der anderen Seite. Conan fluchte und Panik durchströmte ihn, als er in die Dunkelheit starrte, die sich gegen das Halbrund aus Licht drückte. In seiner Seele schlummerte die ganze abergläubische Furcht des Barbaren, unberührt von zivilisierter Vernunft. Seine primitive Vorstellungskraft bevölkerte die unterirdische Finsternis mit grausigen Gestalten. Außerdem sagte ihm seine Vernunft, dass er nicht nur zur Gefangenschaft hierher gebracht worden war. Seine Entführer hatten keinen Grund, ihn zu verschonen. Man hatte ihn in diese Grube gesteckt, um ihn endgültig zu vernichten. Er verfluchte sich selbst dafür, dass er ihr Angebot abgelehnt hatte, auch wenn sich seine sture Männlichkeit bei dem Gedanken daran aufbäumte. Und er wusste, dass seine Antwort dieselbe sein würde, wenn man ihn wieder herausholen und ihm eine neue Chance geben würde. Er würde seine Untertanen nicht an den Schlechter verkaufen. Und doch hatte er bei der Eroberung des Königreichs an nichts anderes gedacht als an seinen eigenen Gewinn. Der Instinkt für die Verantwortung des Souveräns ist so subtil, dass selbst ein skrupelloser Plünderer ihn manchmal verspürt. Conan dachte an Zotters letzte abscheuliche Drohung und stöhnte vor kranker Wut, denn er wusste, dass es keine leere Prahlerei war. Männer und Frauen waren für den Zauberer nicht mehr als ein sich windendes Insekt für den Wissenschaftler. Weiche, weiße Hände, die ihn gestreichelt hatten, rote Lippen, die auf seine gepresst worden waren, zierliche weiße Brüste, die unter seinen heißen, wilden Küssen gezittert hatten, um dann ihrer zarten Haut beraubt zu werden, die weiß wie Elfenbein und rosa wie junge Blütenblätter war. Aus Conans Lippen brach ein Schrei, der in seiner wahnsinnigen Wut so schrecklich und unmenschlich war, dass ein Zuhörer vor Entsetzen aufgestarrt hätte, wenn er wüsste, dass er aus einer menschlichen Kehle kam. Die erschütternden Echos ließen ihn erschaudern und riefen dem König seine eigene Situation lebhaft ins Bewusstsein zurück. Er starrte furchterregend in die äußere Düsternis und dachte an die grausamen Geschichten, die er über Zotters nekromantische Grausamkeiten gehört hatte, und mit einem eisigen Gefühl im Nacken wurde ihm klar, dass dies genau die Hallen des Grauens sein mussten, die in den schaudernden Legenden genannt wurden, die Tunnel und Kerker, in denen Zotter grausame Experimente mit menschlichen, unmenschlichen und, wie man flüsterte, dämonischen Wesen durchführte, indem er sich an den nackten Grundelementen des Lebens zu schaffen machte. Gerüchten zufolge hatte der verrückte Dichter Rinaldo diese Gruben besucht und sich von dem Zauberer die Schrecken zeigen lassen und die namenlosen Monstrositäten, die er in seinem schrecklichen Gedicht »Das Lied der Grube« andeutete, waren keine bloßen Hirngespinste. Dieses Hirn war in der Nacht unter Conans Streitaxt zu Staub zerfallen, in der der König mit den Meuchelmördern, die der verrückte reime Schmied in den betrogenen Palast geführt hatte, um sein Leben kämpfte. Aber die erschütternden Worte des grausigen Liedes klangen dem König noch immer in den Ohren, als er dort in seinen Ketten stand. Schon bei dem Gedanken daran erstarrte der Chimerier durch ein leises Rascheln, das ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er erstarrte in einer Geste des Lauschens, die in ihrer Intensität schmerzhaft war. Eine eisige Hand strich über seine Wirbelsäule. Es war das unverwechselbare Geräusch von weichen Schuppen, die sanft über den Stein glitten. Kalter Schweiß rann ihm über die Haut, als er hinter dem Ring aus schwachem Licht eine vage und kolossale Gestalt sah, die selbst in ihrer Undeutlichkeit furchtbar wirkte. Sie richtete sich auf und schwankte leicht, und gelbe Augen blickten ihn aus den Schatten heraus eiskalt an. Langsam nahm ein riesiger, abscheulicher, keilförmiger Kopf vor seinen geweiteten Augen Gestalt an und aus der Dunkelheit quoll in fließenden, schuppigen Windungen das ultimative Grauen reptilischer Entwicklung hervor. Es war eine Schlange, die alle bisherigen Vorstellungen Conans von Schlangen in den Schatten stellte. 80 Fuß lang reichte sie von ihrem spitzen Schwanz bis zu ihrem dreieckigen Kopf, der größer war als der eines Pferdes. Im schwachen Licht glitzerten ihre Schuppen kalt und weiß wie raureif. Sicherlich war dieses Reptil in der Dunkelheit geboren und aufgewachsen, doch seine Augen waren voll von bösem und scharfem Blick. Es schlängelte sich vor den Gefangenen und der große Kopf auf dem gebogenen Hals schwankte nur wenige Zentimeter vor seinem Gesicht. Die gegabelte Zunge streifte fast seine Lippen, als sie ein- und ausfuhr, und der faulige Geruch ließ seine Sinne vor Übelkeit beben. Die großen gelben Augen brannten sich in seine und Conan erwiderte den Blick eines gefangenen Wolfes. Er kämpfte gegen den wahnsinnigen Drang an, den riesigen geschwungenen Hals mit seinen reißenden Händen zu packen. In seiner Zeit als Seefahrer hatte er in einem teuflischen Kampf an der stygischen Küste einer Python das Genick gebrochen, die so stark war, dass ein zivilisierter Mensch sie kaum fassen konnte. Aber dieses Reptil war giftig. Er sah die großen Reißzähne, einen Fuß lang, gebogen wie Krummsäbel. Aus ihnen tropfte eine farblose Flüssigkeit, von der er instinktiv wusste, dass sie tödlich war. Es wäre denkbar, dass er den keilförmigen Schädel mit einer verzweifelten, geballten Faust zertrümmern würde, aber er wusste, dass das Monster beim ersten Anzeichen einer Bewegung wie ein Blitz zuschlagen würde. Conan blieb nicht aufgrund eines vernünftigen Kalküls unbeweglich, denn die Vernunft hätte ihm sagen können, dass er die Schlange dazu bringen sollte, zuzuschlagen und es hinter sich zu bringen. Es war der blinde, schwarze Instinkt der Selbsterhaltung, der ihn starr wie eine aus Eisen gesprengte Statue hielt. Jetzt bäumte sich der große Körper auf und der Kopf befand sich hoch über seinem eigenen, als das Monster die Fackel musterte. Ein Gifttropfen fiel auf seinen nackten Oberschenkel und fühlte sich an wie ein weißglühender Dolch, der in sein Fleisch gestoßen wurde. Rote Schmerzensstrahlen schossen durch Conans Hirn, doch er blieb unbeweglich. Kein Muskelzucken und kein Wimpernschlag verrieten den Schmerz der Qual, die eine Narbe hinterließ, die er bis zum Tag seines Todes trug. Die Schlange schwankte über ihm, als wolle sie sich vergewissern, ob in dieser Gestalt, die so totenstill dastand, nicht doch Leben steckte. Plötzlich und unerwartet krachte lautstark die Außentür, die in den Schatten fast unsichtbar war. Die Schlange, misstrauisch wie alle ihre Artgenossen, wirbelte mit einer für ihre Größe unglaublichen Schnelligkeit herum und verschwand mit einem langgezogenen Schlängeln den Korridor hinunter. Die Tür schwang auf und blieb offen stehen. Das Gitter wurde zurückgezogen und eine riesige, dunkle Gestalt wurde vom Schein der Fackel umrahmt. Die Gestalt glitt herein, zog das Gitter teilweise hinter sich zu und ließ den Riegel in Position. Als sie sich im Licht der Fackel über Conans Kopf bewegte, sah der König, dass es sich um einen riesigen schwarzen Mann handelte, der splitternackt war und in der einen Hand ein riesiges Schwert und in der anderen einen Schlüsselbund hielt. Der Schwarze sprach in einem Küstendialekt und Conan antwortete ihm. Er hatte den Dialekt während seiner Zeit als Korsar an den Küsten von Kusch gelernt. »Ich wollte dich schon lange kennenlernen, Amra«, gab der schwarze Conan als Namen. Amra, der Löwe, unter dem der Chimeria in seiner Zeit als Seeräuber bei den Kuschiten bekannt gewesen war.
Der wollige Schädel des Sklaven spaltete sich zu einem tierischen Grinsen und zeigte weiße Fangzähne, aber seine Augen glitzerten rot im Fackelschein.
»Ich habe viel für dieses Treffen gewagt. Schau, die Schlüssel zu deinen Ketten. Ich habe sie von Shokili gestohlen. Was willst du mir für sie geben?«
Er ließ die Schlüssel vor Conans Augen baumeln.
10.000 goldene Lunas«, antwortete der König schnell, während neue Hoffnung in seiner Brust aufstieg. »Das ist nicht genug«, rief der Schwarze, und ein grimmiger Jubel leuchtete auf seinem eisernen Antlitz. »Nicht genug für die Risiken, die ich eingehe. Zotters Haustiere könnten aus der Dunkelheit kommen und mich fressen, und wenn Shokili herausfindet, dass ich seine Schlüssel gestohlen habe, hängt er mich an meinem... Nun, was willst du mir geben?
15.000 Lunas und einen Palast in Poiten«, bot der König an. Der Schwarze schrie und stampfte wie in einem Rausch barbarischer Befriedigung.
»Mehr«, rief er. »Biete mir mehr! Was wirst du mir geben, du schwarzer Hund?«
Ein roter Nebel der Wut zog über Conans Augen.
»Wäre ich frei, würde ich dir ein gebrochenes Rückgrat verpassen. Hat Shokili dich hergeschickt, um mich zu verspotten?«
»Shokili weiß nichts von meinem Kommen, weißer Mann«, antwortete der Schwarze und reckte seinen dicken Hals, um Conan in die wilden Augen zu blicken.
»Ich kenne dich von früher, seit den Tagen, als ich ein Häuptling eines freien Volkes war, bevor mich die Stygier entführten und in den Norden verkauften. Erinnerst du dich an die Plünderungen von Abrumbi, als deine Seewölfe dort einfielen? Vor dem Palast von König Ayaga habt ihr einen Häuptling erschlagen, und ein Häuptling ist vor euch geflohen. Es war mein Bruder, der starb. Ich war es, der floh. Ich verlange von dir einen Blutpreis, Amra.
Lass mich frei, und ich zahle dir dein Gewicht in Goldstücken«, knurrte Conan.
Die roten Augen glitzerten. Die weißen Zähne blitzten wölfisch im Fackelschein.
»Ja, du weißer Hund, du bist wie deine ganze Rasse. Aber ein schwarzer Mann kann niemals mit Blut für Gold bezahlen. Der Preis, den ich verlange, ist dein Kopf.«
Das letzte Wort war ein wahnsinniger Schrei, der das Echo erzittern ließ. Conan verkrampfte sich und stemmte sich unbewusst gegen seine Fesseln, weil er nicht wie ein Schaf sterben wollte. Dann erstarrte er vor noch größerem Entsetzen. Über die Schulter des Schwarzen sah er eine undeutliche, schreckliche Gestalt, die sich in der Dunkelheit wiegte.
»Zotter wird es nie erfahren«, lachte der Schwarze teuflisch, zu vertieft in seinem schadenfrohen Triumph, um auf irgendetwas anderes zu achten,
zu betrunken vor Hass, um zu wissen, dass der Tod sich hinter seiner Schulter wiegte.
»Er wird nicht in die Gewölbe kommen, bevor die Dämonen deine Knochen aus ihren Ketten gerissen haben. Ich will deinen Kopf, Amra.«
Er spannte seine knotigen Beine wie eiserne Säulen und schwang das gewaltige Schwert in beiden Händen, wobei sich seine großen, schwarzen Muskeln im Fackelschein wälzten und zuckten. In diesem Moment schoss der titanische Schatten hinter ihm aus der tiefen Dunkelheit, und der keilförmige Kopf prallte gegen ihn mit einem Schlag, der in den Tunneln widerhallte. Kein Laut kam von den dicken, wulstigen Lippen, die in flüchtiger Höllenqual aufgesprungen waren. Mit dem dumpfen Schlag sah Conan, wie das Leben aus den großen schwarzen Augen verschwand, so plötzlich wie eine ausgeblasene Kerze. Der Schlag schleuderte den großen schwarzen Körper quer durch den Korridor, und die gigantische, gewundene Gestalt peitschte in glitzernden Windungen um ihn herum, die ihn vor den Blicken verbargen, und das Knacken und Splittern von Knochen drang deutlich an Conans Ohren.
Dann ließ etwas sein Herz wie verrückt hüpfen. Das Schwert und die Schlüssel waren aus den Händen des Schwarzen gefallen und schlugen klirrend auf dem Stein auf. Und die Schlüssel lagen fast vor den Füßen des Königs. Er versuchte, sich nach ihnen zu beugen, aber die Ketten waren zu kurz. Fast erstickt vom wahnsinnigen Pochen seines Herzens, rutschte er mit einem Fuß aus der Sandale und griff mit den Zehen nach ihnen. Er zog den Fuß hoch und griff wild danach, wobei er den Schrei des wilden Jubels, der instinktiv über seine Lippen kam, kaum unterdrücken konnte. Ein kurzes Fummeln an den riesigen Schlössern und er war frei. Er hob das Schwert am Boden auf und blickte sich um. Nur leere Dunkelheit begegnete seinen Augen, in die die Schlange einen zerfetzten, zerwühlten Gegenstand geschleppt hatte, der nur noch entfernt an einen menschlichen Körper erinnerte. Conan wandte sich der offenen Tür zu. Mit ein paar schnellen Schritten war er an der Schwelle. Ein schrilles Gelächter schallte durch das Gewölbe und das Gitter schoss unter seinen Fingern zurück, der Riegel krachte herunter. Durch die Gitterstäbe lugte ein Gesicht wie ein teuflisch spöttischer Gargoyle. Shokili, der Eunuch, der seinen gestohlenen Schlüsseln gefolgt war. Sicherlich hatte er in seiner Schadenfreude nicht das Schwert in der Hand des Gefangenen gesehen. Mit einem schrecklichen Fluch schlug Conan zu, wie eine Kobra zuschlägt. Die große Klinge zischte zwischen den Gitterstäben und Shokilis Lachen löste sich in einen Todesschrei auf. Der fette Eunuch krümmte sich vor seinem Mörder, als verneige er sich vor ihm und sackte zusammen wie Rinderteig, wobei sich seine pummeligen Hände vergeblich an seine herausquellenden Eingeweide klammerten. Conan knurrte in wilder Genugtuung, aber er war immer noch ein Gefangener. Seine Schlüssel waren nutzlos gegen den Riegel, der nur von außen bedient werden konnte. Sein erfahrenes Gespür sagte ihm, dass die Gitterstäbe hart wie Schwerter waren. Ein Versuch, sich den Weg in die Freiheit zu bahnen, würde nur seine einzige Waffe zerstören. Dennoch entdeckte er Dellen in den unnachgiebigen Stäben, die wie die Spuren unglaublicher Reißzähne aussahen, und fragte sich mit einem unwillkürlichen Schaudern, welche namenlosen Ungeheuer die Gitter so furchtbar zugerichtet hatten. Trotzdem blieb ihm nichts anderes übrig, als einen anderen Ausweg zu suchen. Er nahm die Fackel aus der Nische und machte sich mit dem Schwert in der Hand auf den Weg durch den Korridor. Er sah keine Spur von der Schlange oder ihrem Opfer, nur eine große Blutspur auf dem steinernen Boden. Das war Conan, die scharlachrote Zitadelle, erster Teil, von Robert E. Howard, gelesen von Benjamin Werner.